Zurück, eure kleinen Strampelmänner von der Baustelle. Das ist so, haben wir überlegt, uns zu nennen, bevor wir festgelegt haben, dass wir die beleuchteten Brüder sind, die drei Strampelmänner von der Baustelle.
Und ich möchte sagen, das ist auch die Überschrift für den heutigen Abend. Hallo Tim, willkommen bei unserem Podcast.
Dankeschön. Auch hier ist wildes Gerumpel an der Tür hinter uns.
Gerumpel war auch das Wort, das mir im Kopf schwebte.
Auch dir herzlich willkommen, Benni. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen in meinen heiligen Hain. Ich hoffe, es geht dir gut. Geht's dir gut?
Mir geht's richtig gut. Ich bin ein kleines bisschen müde, aber das passt eigentlich zu diesem gemütlichen am Tisch Gesitze. Mhm. Wir haben eben gerade noch Videospiele gespielt. Das war aufregend und aufreibend.
Ja.
Ich habe gerade Urlaub. Ich bin in der ersten von 2 Wochen mittendrin. Das tut mir gut.
Das ist immer ein geiles Gefühl, wenn man so darüber nachdenkt. Man hatte jetzt schon ein paar Tage frei und dann guckt man in die Zukunft und man hat noch nicht mal die Hälfte hinter sich.
Und eigentlich vergeht die Zeit ja immer wesentlich schneller, wenn man richtig was unternimmt, wenn man woanders ist, wenn man Sachen erlebt, die man sonst nicht erlebt. Mhm. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wegzufahren. Nicht nur wegen Corona, aber das ist einfach gerade auch sehr angemessen, zu Hause zu bleiben. Aber auch, weil wir mal wirklich eine Pause brauchen. Und Das ist total schön.
Das glaube ich. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ihr schafft zu Hause ganz viel.
Ja.
Ganz viele Dinge von Wertigkeit und Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit im Sinne von, dass man auch lange was davon hat. Da hinten wird auf dem Katzenklo gespült. Das ist normal.
Das ist Spülung.
Ja,
das ist Spülung. Ach so, weil sie schaufeln die Kacke weg.
Zu. Weg leider nicht. Das wäre schön. Wenn die Katzen das könnten.
In so ein Dimensionsportal. Weg aus dem Diesseits.
Ja, wenn eure Katze das kann, dann herzlichen Glückwunsch. Genau, wenn man sowas Zähbares in der Hand hat, man vergammelt nicht die ganze Zeit, das ist zwar währenddessen ganz nice, aber wenn man dann so sich zurückerinnert, was man dann eigentlich gemacht hat in seinem Urlaub, dann ist es irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl. Wenn man aber weiß, ich bin das Thema angegangen, wo ich schon lange, was ich lange schon aufgeschoben habe und so weiter, dann ist das irgendwie ein gutes Gefühl.
Und das macht dann plötzlich auch Spaß, wenn man die Zeit dafür hat. Es ist ja nicht nur so, dass man was Zählbares und was schaffen will, sondern die Tätigkeiten, die wir tun, machen auch Spaß. Ich habe heute vom Hühnerstall eine ganze Menge Gestrüpp gerissen, das war schön. Und auch so eine neue Ordnung finden und Sachen besorgen und einkaufen und sich Gedanken machen, wie man den Proberaum umgestalten will, in dem wir in letzter Zeit häufiger mal Musik machen. Wir beide jetzt, du und ich, die wir uns hier gegenüber sitzen an diesem Tag der Strampelmänner.
Und da hast du gerade aber schon ein großes, wichtiges und heute leicht melancholisch schweres Thema angeschnitten. Die Hühner. Die Podcast-Welt da draußen weiß noch nichts von den neuesten Entwicklungen bezüglich der Hühner. Würdest du sie in Kenntnis setzen?
Teilweise schon, weil ich es verkündet habe. Habe ich es verkündet?
Aber das ist ja nur ein winzig kleiner Prozentsatz unserer Hörerschaft.
Ja, aber es sind auch welche, die ich in meinem Herzen einschließe und die wissen schon Bescheid. Die sollen sich jetzt nicht ausgeschlossen fühlen von deiner kleinen Einleitung und dieses Thema. Ja, ein Huhn ist voll hops gegangen. Das ist nicht melancholisch genug. Ne?
Nein, ich weiß nicht.
Francesca hat uns verlassen oder wurde uns entrissen. Vielleicht von einem Fuchs, vielleicht von einem Habicht, vielleicht von einem Hühnerdieb. Vielleicht hat sie sich zum Sterben in ein Gebüsch verzogen.
Ach, kein Hühnerdieb wie früher.
Ja.
Hühnerdiebe.
Ja. Vielleicht wollte der seine Suppe anreichern.
Ja.
Kostenlos. Mit Hühnerfleisch.
Ja.
Ich habe auch schon gedacht an, du hast mir mal erzählt von diesen Katzenquälvideos
im
Darknet.
Ja.
Auch da habe ich dran gedacht.
Hühnerquälvideos. Das war nicht im Darknet, das war bei YouTube. Aber gut.
Von jetzt auf gleich war sie weg. Wir waren, die waren alle vier den ganzen Tag zusammen. Wir hatten sie noch irgendwie auf dem Arm und dann sind wir zu den Nachbarn rübergegangen. Gegen, weiß nicht, 16 Uhr und um 19 Uhr gehen sie zurzeit immer schon rein. Das war so ein Zeitfenster von 3 Stunden. Und als wir wieder kamen, waren die drei anderen fröhlich da, aber Francesca war weg. Und dann dachten wir, nächsten Tag kommt sie bestimmt wieder. Das war schon mehrfach so, kam sie nicht.
Das ist jetzt eine Woche her oder so?
War schon 2, also das ist vorbei. Da passiert
nichts. Keine Hoffnung mehr für Francesca. Und du hast
heißt aber auch ein Viertel weniger Hühnerkacke im Garten.
Und ein Viertel weniger Eier.
Ja, Francesca war jetzt nicht, glaube ich, nicht die fleißigste Erlegerin. Weiß ich nicht. Man unterschätzt sie da vielleicht. Am Ende hat sie ja ganz gut zugelegt und es ging ja eigentlich sehr gut. Sie war auch total fit. auch zuletzt, die war ja gar nicht mehr so, dass sie irgendwie sich die Butter hat vom Brot nehmen lassen bei den anderen.
The Rise of Francesca hast du es mal genannt.
Ja, und jetzt und ist the sie Fall. Rise and Fall of Francesca können wir es jetzt nennen.
In die ewigen Jagdgründe gegangen.
Ja.
Wollen wir eine kleine Gedenkminute machen im Podcast?
Ich wollte es eigentlich gerade rundheraus ablehnen, aber ich, da wir immer Grimme-Preisverdächtig unterwegs sind, finde ich vielleicht keine Minute.
Nein, pass auf, wir sagen einfach, liebe Leute, macht bitte jetzt mal für eine Minute den Podcast aus, wo ihr auch seid.
Nee, Moment, wir machen das alle zusammen, aber nicht für eine ganze Minute. Ich finde wirklich auch, die Zuhörer sollten jetzt mal kurz innehalten.
Okay, wir werden jetzt ein bisschen an Francesca denken.
Okay, das reicht vielleicht.
Das reicht. Danke, danke.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr Anteil nehmt an deinem, aber auch ein bisschen meinen, also unserem Verlust, weil auch ich habe ja Francesca schon das ein oder andere Mal sehen dürfen in meinem Leben. Ich durfte sie in ihrer Blütezeit erleben. Wir hatten sie gemeinsam als Gast im Podcast.
Ja, auch das ist wahr, ja. Halbes Jahr hat sie es gut. Das denke ich mir jetzt ein bisschen. Sie hat es einfach ein halbes Jahr nach einem schrecklichen, fürchterlichen Leben richtig gut gehabt.
Ja, das ist korrekt.
Das ist mehr als 44,99 Millionen ihrer Kollegen jährlich.
Ist das eine reelle Zahl oder gerade aus dem Stegreif?
Ja, 45 Millionen Hühner werden jedes Jahr getötet, ohne Fleischgewinn, weil sie nicht mehr genug Eier legen.
Also ungefähr so viele, wie auch Küken geschreddert werden, oder? Ist auch ungefähr so eine Zahl in dem Bereich, genau. Meine ich. Auch irgendwo
also es gibt die Masthühner, das ist die Fleischzucht, und es gibt die Eierlegzucht. Und bei der Eierlegzucht werden ja sowieso die männlichen Küken alle weggehauen.
Ja.
Und die weiblichen haben so anderthalb Jahre, bis sie dann auch getötet werden.
Bah. Also, ihr habt was Gutes getan. Francesca hatte ein gutes letztes halbes Jahr. Dank euch. Und dafür wird sie, wo auch immer sie ist, bestimmt dankbar sein. Oder auch nicht, weil es einfach keinen danach mehr gibt. Okay, wo wir das vom Tisch haben.
Die Katzen sind noch nicht vom Tisch.
Nein, wir haben noch eine Katze auf dem Tisch.
Nur die Hühner sind.
Du versuchst, Gordon aus dem Weg zu gehen aufgrund deiner weltbekannten Katzenhaarallergie. Und jetzt geht auch Gordon.
Danke, Gordon.
Weil er ein sehr respektvoller, dicker Kater ist, der 8,2 Kilo wiegt. Ich möchte ganz kurz wieder zeitlichen Kontext schaffen. Für uns ist Mittwochabend der 7. Oktober, also zwei Tage vor Veröffentlichung dieser Folge. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die das sicherlich irgendwann später mal nachhören.
Kurz nach der Deutschen Einheit.
Kurz nach dem 30. Jubiläum der Deutschen Einheit.
Ein bisschen untergegangen ist ja. Die Medien haben sich bemüht, dem eigens gerecht zu werden, aber Corona und Donald Trump haben einfach wirklich alles weggegangen.
Das liegt nicht an Corona und Donald Trump, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass der Feiertag am Wochenende war.
Auch das ist wahr, so stand ich vor meiner Geburtstagsfeier, meiner kleinen Corona-angemessenen Geburtstagsfeier, am Samstag vor der Aufgabe einzukaufen. Und habe dann erst erfahren, dass ein Feiertag ist.
Erfahren kann man nicht sagen. Du hast den Schluss gezogen aus... Was bedeutet das für die Läden, wenn ein Feiertag ist?
Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt,
nee,
dass das 3. Oktober ist und auch nicht, ich wusste auch nicht, welcher Tag überhaupt ist.
Ja, aber wäre ganz bestimmt anders gewesen, wenn das eben halt kein Wochenende gewesen wäre mit dem 3. Oktober und
das
dem
stimmt.
Feiertag.
Deswegen natürlich, weil dann, ja, richtig.
Ist das, glaube ich, von der Wahrnehmung her ein großer Unterschied. Aber an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag, auch jetzt offiziell im Podcast. Das ist der erste Podcast, den wir nach deinem Geburtstag aufnehmen. Wir haben uns länger nicht gesprochen, podcast-wise.
Ja, ansonsten schon, denn du warst da.
Ich war auf deiner Feier, die war auch sehr schön. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht so viel reden. Nee. Ich möchte ganz kurz einmal sagen, in der Zwischenzeit, also in der längeren Zeit, die vergangen ist zwischen der letzten Podcast-Aufnahme und heute, ist ja wieder wahnsinnig viel passiert. Man kommt ja nicht mehr hinterher.
Nee.
Donald Trump ist von den Toten auferstanden.
Ja.
Also zwischendurch war er dem Tode geweiht. Und jetzt,
ist er auch einfach,
aber hast du nicht gesehen, wie er da mit dem Hubschrauber gelandet ist, da wie auf dem im Garten von vom Weißen Haus? Also ich muss schon sagen, das sah schon wirklich richtig albern aus. Wenn man sich vorstellt, dass das einfach der fucking Präsident von Amerika ist, der meint, es ist nötig zu haben, sich so zu inszenieren. Also ja, Mickey Beisenherz hat so schön gesagt, er hat eigentlich das Gefühl, seit 4 Jahren ist die Sache mit Donald Trump völlig auserzählt, es kommt nichts Neues mehr dazu und dann kriegt er es doch nochmal hin, irgendwie so einen Drive da reinzubekommen, dass man doch wieder den Kopf schüttelt. Und das ist irre, total irre.
Ja, der Mann weiß sich zu toppen.
Ja, und das kann nur Schlimmes erahnen lassen für den Fall, dass das nach der Wahl nicht so ausgeht, wie die meisten Leute
Denken, erwarten, hoffen.
Hoffen möchte ich, würde ich
und heranbieten.
Genau. Schön fand ich von Postillon, Donald und Melania Trump, Covid-19 positiv getestet. Wir wünschen beiden alles Gute.
Ja, hat ein bisschen gedauert.
Ja, das ist, das macht ihn, das, ja, wie Joe Biden. Ja. Hat's ganz gut gemacht. Ja, also das kann man irgendwie aktuell verfolgen. Es wird spekuliert. Ja,
mich langweilt es schon ein bisschen. Mich langweilt die Diskussion, ob man Häme empfinden darf oder nicht. Mich langweilt die Frage, ob er sich jetzt inszeniert, ob er davon profitiert in der Wahl oder nicht. Und
es nutzt ist, ja auch am Ende nichts.
Es ist, ne? Es so ändert viel Aufmerksamkeit auf diesen Mann.
Ja, und das ist eigentlich alles, genau das, was er will.
Es sind 2 Millionen Leute gestorben und er halt nicht.
200.000. Das ist schon ein Unterschied.
7 Millionen Infizierte, richtig?
7 Millionen Infizierte, 1 Million Tote weltweit.
Und Indien,
ja,
habe ich gehört, wenn Indien 0,5% Tote am Ende hat,
ja,
das nicht so sich so viel anhört, haben die einfach 600.000 Tote, weil die 1, irgendwas Milliarden
Menschen haben.
Menschen da haben.
Und die Sterblichkeit ist ja gar nicht bei 0,5, sondern so in den meisten Studien so bei 0,9. Mhm. Also nochmal
fast doppelt so viel. Tote für die Inder.
Ja. Ja, das ist krass. Das ist mega krass. Wir können nur abwarten. Wir wollen auch jetzt nicht so lange über diese Thematik sprechen. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeitlich einordnen. Das war so die heißeste News. Heute ist Herbert Feuerstein verstorben.
Richtig.
Die große Show-Legende, kann man sagen.
Ich weiß nicht.
Naja, doch.
Eine Show-Legende ist ein bisschen zu hoch
gegangen. Der hat den kleinen Typen synchronisiert bei The Incredibles, der genauso aussieht wie er selber. Mhm. Den Chef von Mr. Incredible.
Ich kann ihn nur von Schmidt einander. Und später hat er nochmal so ein paar schreckliche Auftritte, einfach so ein paar dürftige Auftritte bei sowas wie... Wie hießen diese ganzen Shows? Genial daneben und sowas.
Ah ja.
7 Tage, 7 Köpfe war bestimmt auch dabei.
Bestimmt.
7 Tage, 7 Köpfe war richtig schlecht.
Ja, das war schlecht. Einfach nur, man muss auch sagen, da hatten natürlich die Comedy-Autoren und die Comedians, die es selber gemacht haben, wenig Zeit, die Pointen zu schreiben. Das merkte man, da war nicht das viel
stimmt. Doch, ein Busser Kopf hat das drin, moderiert.
Der das moderiert.
Und es gab eine Stammbesetzung und dann wechselnde.
Ja, genau. Stammbesetzung, da gehörten auf jeden Fall zu Gabi Köster.
Ohecker auch.
Bernhard Ohecker, Kalle Pohl, Bernd Stelter. Das Rudi Carrell.
Die waren noch nicht alle Stammbesetze. Das sind ja schon fast 7 Köpfe.
Ja, da hat sich Mike Krüger, da haben sich, am Anfang hat sich das nicht viel gewechselt. Krass. Das kam erst so, als dann so Rudi Carrell und so nach und nach ausgestiegen sind.
Stopp.
Ja, der ist schon ausgestiegen, bevor er gestorben ist. Ja, das habe ich aber erstaunlich gern geguckt, dafür, dass es so schlecht war. Kennst du noch Wie bitte?
Ja, das war toll.
Ja. Kannst du kurz erklären, worum es da ging? Ich bin selber nur halb sicher.
Nee, ich habe das zu einer Zeit geguckt, als ich es noch nicht verstanden habe.
Mhm.
Es ging, glaube ich, hauptsächlich um Servicemängel.
Ja, genau.
Bei Unternehmen oder Behörden.
Genau, das waren wahre Geschichten, die, glaube ich, von Zuschauern eingesandt wurden. Und dann wurden die so halb Sketch, halb ernstmäßig nachgespielt und...
Aufbereitet
genau. Und juristisch eingeordnet, glaube ich auch.
Ja. Eigentlich ein ziemlich weit, also nicht sehr naheliegendes Format genau. Für eine Unterhaltungsshow.
Genau, und das lief, glaube ich, immer samstags oder freitagsabend, vor Samstagnacht, oder? Lief das nicht
ich vor RTL Samstagnacht? Oder so, das war immer sehr spät.
Ja, ich glaube, es war davor. Ich glaube, das hatte den besseren Spot noch und ich habe das immer nicht so richtig verstanden. Und dann haben sie immer in jeder Show noch irgendwie einen goldenen Willi oder rosenen Otto oder so verliehen an.
Die haben gelebt von der Telekom.
Die 3 von der Telekom?
Lutz Eckert war der eine und der eine war der Doof. Du Doof.
Du Doof, ach hör doch auf. Ja, oh Gott, krass, da kommen jetzt gerade Erinnerungen wieder.
So war das. Wochenshow Samstagnacht und Wie bitte?
Ja, RTL Samstagnacht noch ein bisschen früher als die Wochenshow. Also Wochenshow kam eher so ein bisschen danach, da hatte man den Eindruck, das ist so leicht nachgemacht. So.
Aber ein bisschen mainstreamiger auch.
Mainstreamiger auch, genau.
Ein bisschen weichgespülter.
Ja, einfach mehr Sat.1 als RTL.
Und wow, das war gerade ein Kompliment für RTL.
Nee. Nicht so, wie ich es im Kopf hatte. Also das RTL ist halt krawallig auf die Nuss und mit wenig Zwischentönen und Nuancen.
Naja, aber ich hatte das Gefühl, dass Samstagnacht schon ein bisschen... edgier war als die Wochenshow. Die Wochenshow konnte Tante Erna und Oma Frieda eher gucken als Samstagnacht.
Das stimmt. Und dann hatten sie noch bei RTL irgendwann die Freitagnacht-News, die nochmal eine ganze Schippe draufgelegt haben, was diese Thematik angeht. Also das war dann gar nichts mehr für irgendwelche Tanten irgendwo in diesem Land.
Keine Tante kann das ertragen. Keine,
das wäre einmal zu krass. Freitagnacht-News, ja geil, Fernsehen von früher, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Machen wir es aber heute nicht, wir haben andere Pläne. Ich möchte aber ganz kurz, hör auf da reinzugucken, ich möchte kurz dein Mind blown. Ich habe hier nämlich noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe in meine Notiz. Ich hoffe, du weißt das noch nicht. Ich hoffe auch, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte neulich diese Epiphany, Erkenntnis. Epiphany, was ist die beste Übersetzung? Nicht Erkenntnis, sondern
Eingebung.
Weiß nicht genau. Nee, Eingebung ist es nicht. Mir ging es auf, wie viel Schuppen von den Augen. Erleuchtung ist vielleicht ganz hübsch. Die Lachgummis.
Lachgummi war Lachgummi, da haben wir richtig Spaß.
Weißt du, warum die so heißen?
Weil die Gesichter haben und weil man die zu Gesichtern legen kann, die dann lachen.
Nein, das ist das Gegenteil von Weingummi. No shit.
Das stimmt.
Das stimmt, oder?
Das stimmt.
Das ist doch verrückt. Das heißt Lachgummi, weil es halt kein Weingummi ist.
Ja.
Das ist so
dumm. So sind die doch gekommen, aber natürlich cool haben sie die Gesichter und die grinsen und so, aber da kommt es her.
Da kommt es her. Lachgummi kommt vom Weingummi, das ist doch bescheuert. Aber genial, genial bescheuert.
Lachgummi, da wie nein, da du hast recht.
Da habe ich mir gedacht, dass wenn dir das nicht selber schon aufgegangen ist, dass ich da offene Türen einrenne.
Ja. In jedem Fall war die geschlossen, aber du hast sie trotzdem
ordentlich eingerannt.
Ich habe sie gerne einrennen lassen.
Genau. Verrückt. Einfach verrückt. Und dann ist mir noch eine andere Sache aufgefallen. Ich werde älter. Ich bin jetzt 34 Jahre alt und auch wenn man dann natürlich sagen kann, aus Perspektive eines wesentlich älteren Menschen, das ist ja noch super jung und als ich 34 war und jetzt, das ist mir alles klar. Es wird natürlich alles noch viel doller und potenziell schlimmer. Aber ich merke jetzt zunehmend mehr, dass ich Dinge einfach nicht mehr so kann wie früher.
Ja.
Das fängt ja immer so ganz klassisch damit an, dass man merkt, oh, wenn ich jetzt mal irgendwie einen Abend losgehe und bis 3 Uhr morgens trinke, dann brauche ich 2 Tage, um mich zu erholen. Das ist ein bisschen so, aber nicht so schlimm. Und das finde ich auch jetzt nicht schlimm, also nicht blöd, weil das mein Leben nicht so einschränkt.
Weil du auch nicht mehr so ein Bedürfnis wie früher hast, bis 3 Uhr nachts zu saufen.
Genau, ganz im Gegenteil. Ich freue mich über jeden Abend, wo ich irgendwie um 22 Uhr ins Bett gehen kann. Das ist so, da merkt man halt auch so vom Mindset her, dass man älter wird. Ne? Das ist aber dann in Ordnung. Das akzeptiert man und das braucht man auch gar nicht mehr so als Skill irgendwie durchzusaufen und den nächsten Tag gleich wieder. Habe ich nicht mehr viel Verwendung für. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Dinge, von denen du überzeugt bist, dass du sie kannst, weil du sie mal konntest. Und dann hast du sie aber sehr lange nicht gemacht, probierst sie wieder und merkst, du kannst sie nicht mehr. Kannst du dazu irgendwie relaten? Oder soll ich dir mal ein Beispiel nennen, woran es mir aufgefallen ist?
Also ich kann es mir vorstellen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir das bisher passiert ist. Ich merke halt, dass mir, also bei bestimmten Bewegungen und so, ich merke schon, dass ich weniger beweglich bin.
Mhm.
Aber so richtig Sachen, die man konnte und nicht mehr kann.
Ich sag dir mal, woran es mir aufgefallen ist. Ich kann keinen Lotussitz mehr. Ich war früher der Meister des Lotussitzes.
Das ist hier so wie Schneidersitz so ein bisschen.
Genau, nur dass die Füße quasi jeweils oben auf den Oberschenkeln drauf sitzen.
Ja.
So diese klassische Klischee-Yoga-Haltung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man das im echten Yoga macht, aber.
Das weiß ich nicht. Ich kann immer noch mit bei durchgestreckten Knien mit den Fingerspitzen auf den Boden kommen.
Das konnte ich nie.
Den Lotussitz habe ich noch nie ausprobiert in meinem Leben.
Ich konnte den als Heranwachsender und auch als junger Mann mit 20, Anfang 20, konnte ich den so gut.
Ja, aber das ist auch einfach nicht nur eine Frage von Alter, sondern auch eine Frage von Übung.
Ja, aber ich habe das früher ja auch nicht geübt. Dann habe ich das irgendwie alle paar Monate mal probiert und dann ging das.
Bewegt.
Und, aber ich hätte, bevor ich es versucht habe, Geld darauf gewettet, dass ich das noch kann.
Mhm.
Gar nicht mehr. Irgendwann reißt mir da irgendwas.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht so eine richtige Verwendung für diesen Skill.
Ja, okay.
Schon okay.
Das stimmt. Aber trotzdem fand ich das eine interessante Erkenntnis, dass es auch so eine ganz konkrete Sache gibt, an der ich das festmachen kann, dass sich da was verändert, ohne dass man das ja währenddessen merkt.
Aber das, wirklich diese Beweglichkeit, das,
Müsste man was für tun.
Ich kann mich noch dieses hinter dem Rücken, die Hände zusammen, ist immer noch kein Problem.
beide, also dass sie sich, ich glaube, auch das konnte ich früher nicht.
Dass du sie so richtig ineinander verharrst.
Oh, nee, auf keinen Fall. Denn, oh,
das tut jetzt schon, kann ich nur in eine Richtung, oh, das ist auch interessant.
Tut mir jetzt schon weh.
In diese Richtung kann ich jetzt, in eine Richtung kann ich jetzt ohne Probleme.
Ja, das ist auch leicht erklärbar.
Und in die andere habe ich nicht mal die Chance, daran zu kommen, weil dieser rechte Arm, ich glaube, das sind zu krasse Muskeln im Bild.
Ja, das wäre auch meine Erklärung gewesen. Okay, pass auf. Und bevor wir jetzt ins richtige Thema starten, beziehungsweise ich dir Gelegenheit gebe, dass du auch nochmal irgendwie was von dir erzählst, aber ich muss eine Sache, das hätte ich natürlich vorbereiten können, habe ich jetzt nicht. Das kriege ich aber schnell on the go hin. Es ist nämlich was Herausragendes passiert, was du noch nicht weißt. Und zwar erinnerst du dich, dass wir jetzt schon das ein oder andere Mal aufgerufen haben, uns iTunes-Rezensionen zu schreiben?
Ja.
Und es ist passiert.
Haben wir nicht irgendwas angeboten, wenn wir so und so viel kriegen, machen wir irgendwas?
Ja, haben wir. Und zwar, oh, zwei neue iTunes-Rezensionen. Mega! Also die eine kenne ich selber noch nicht. Also pass auf, das wird jetzt eine Premiere für eine, zwei für dich, eine für mich. Ich habe gesagt, wenn wir mindestens 5 iTunes-Rezensionen haben, inklusive meine, lese ich Dinge aus meinem Tagebuch
vor. 4 Sterne oder besser?
Nicht 4 Sterne, 5 Sterne, nur 5 Sterne. Also pass auf, die erste, das ist die ich noch kenne. Von Multi-Messenger Noob vom 6. September. 5 Sterne. Beleuchtung inbegriffen ist die Überschrift. Auch ohne der zweite der coolen Dudes zu sein, kann ich dem Erstrezensenten nur zustimmen. Tolle Unterhaltung, in Klammern EN, also Unterhaltung N, von zwei guten Freunden über Gott und die, in Klammern Supermarkt, Toiletten und Küchenwelt. Immer weiter so, Brüder. Das ist von dem lieben Nils, kann ich sagen. Liebe Grüße an dich. Danke,
vielen Dank,
danke Nils, für diese tolle Rezension. Und jetzt, keine Ahnung, vom 29. September, also knapp eine Woche alt, etwas drüber. Man muss, also geile Typen von Geheimfan, 5 Sterne, geile Typen. Man muss diesen Podcast einfach empfehlen und das hat zwei einfache Gründe. Zum einen betteln die zwei förmlich darum, dass sie Bewertung erhalten. Und zum anderen wollen wir endlich Tims Tagebucheintrag hören. Und den will er nur vorstellen, wenn wir bewerten. Nur 5-Sterne-Bewertung, also los. Na gut, Spaß beiseite. Die zwei sind super und versüßen mir das Laufen, Autofahren und auch das Liegen auf der Couch. Absolut empfehlenswert, auch für eure Tanten.
Das sind die Tanten schon wieder.
Die Tanten
spielen eine große Rolle.
Besser als
Freitag-Nacht-News.
Okay, liebe Freunde, nur noch 2 iTunes-Rezensionen. Es gibt Zitate aus meinem Tagebuch von 1998 und 99.
Ich habe ein Tagebuch von 1998, da steht auch 98 drauf, das eine sonderbare Form hat, nämlich, das ist tatsächlich, ist es ein Terminplaner. Das heißt, für jeden Tag steht da drauf, 6 Uhr bis 24 Uhr oder was, oder 0 Uhr bis 24 Uhr wahrscheinlich. Und da habe ich reingeschrieben, relativ lange, was ich gemacht habe.
Im Nachhinein sozusagen,
ja. Was auch eine ganz interessante Art des Tagebuchs für so ein, weiß ich nicht, was ist das, 98, 8-Klässler, ist.
Was? Nee, doch, tatsächlich.
Bei mir ist es immer gleich gewesen.
Du warst
94, 98, bin ja, in der 4. Klasse,
98, ja.
Weil man wirklich nachvollziehen konnte, was ich da gemacht habe. Das heißt, es war nicht so reflektiert oder irgendwas, sondern einfach nur.
Aber dann ist es ja kein Unterschied, ob du einfach guten Terminplaner führst, weil du dann ja im Vornherein einfach alle Sachen einträgst.
Naja, aber da steht halt nicht nur drin, ich bin verabredet mit sowieso, sondern ich habe, was ich gegessen habe. Also wirklich sehr detailliert einfach alles, was ich gemacht habe. Jede einzelne Tätigkeit steht da drin. Das ist ganz schön geil. Also bei 10 Rezensionen sage ich euch, was ich am 11. Mai 1998 gemacht habe.
Oh, bitte. Bitte, bitte, gönnt uns das.
Ja, vielleicht mache ich es auch schon bei 5.
Ja, komm. Dann lassen wir beide ein bisschen die Hosen runter.
Ja,
aus dem selben Jahr, interessanterweise. Ja, genau. Das macht es doch nochmal doppelt
spannend. Kannst du erzählst dann irgendwie wortreich und dann komme ich irgendwie Spaghetti Pesto gegessen und danach war ich echt lange auf Klo und dann habe ich noch Fernsehen geguckt.
Hast du einen Verdacht, wer Geheimfan ist? Wir müssen jetzt nicht lange spekulieren, ja. Nur ob, ja, willst du es kurz sagen oder lieber nicht?
Ich glaube, dass es Lars ist.
Aber der hat auch irgendwie kein iTunes oder so. Okay, also, wer auch immer.
Wegen Joggen.
Wer auch immer, ja, aber das ist bestimmt nicht der Einzige. Joggen. Ja, Joggen und Autofahrten und so. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Okay, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendwie
wichtiges Thema? Dass ich mir heute Gedanken darüber gemacht habe, weil einfach alles aktuell ist. Wieder ein Supermarkt-Thema. Warum es, also ob es wirklich den gewünschten Effekt gibt, dass die Einkaufswagen festgekettet sind und man sie mit Chips lösen muss. Oder mit 1-Euro-Stücken oder 50-Cent-Stücken.
Ja.
Wenn du so einen Einkaufswagen haben willst, dann ist der doch 50 Cent wert.
Ja. Das stimmt.
Und das ist ja immer dieses, habe ich was dabei? Es ist halt so krass überall. Ja. Nicht überall, es gibt auch Supermärkte, die haben das
genau,
nicht.
Genau.
Und ich denke mir, jeder, der das Ding klauen will...
Sind das vielleicht...
Klaut ihn doch.
Sind es vielleicht nur... Also, weil es gibt ja relativ viele Supermärkte, wo das nicht so ist, die es nicht haben. Sind es vielleicht nur Supermärkte, die das haben, wo die auch dauerhaft über Nacht zum Beispiel draußen stehen?
Das glaube ich nicht. Nein. Es gibt auf jeden Fall welche, wo es drin so ist. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht geht es nicht ums Klauen, sondern darum, dass die Leute sie dorthin zurückbringen und nicht einfach stehen lassen hinter der Kasse und nach Hause gehen.
Ja, das wird das sein. Wie am Flughafen.
Damit gesichert ist, die
Kunden, das ist der Ort, wo jeder immer was kriegt, weil alle sind gezwungen, das da immer zurückzubringen. Ja, klar, natürlich, das ist genau die Erklärung.
Ich hätte immer gedacht, dass es ums Klauen geht. Heute habe ich das mal ernsthaft durchdacht und dachte, was kostet wohl so ein Einkaufswagen? Und ich schätze 160 Euro.
Ach Quatsch, never.
Im Einkauf.
Nein, auf keinen Fall. Safe günstiger. Das ist eine Massenproduktion. Da kostet doch nicht ein Ding 160 Euro. Ein iPad kostet keinen 160 Euro.
Das ist recht. Aber der ist so groß, ist so viel Material und Metall dabei. Überleg mal, du würdest dir irgendetwas dieser Größenordnung im Baumarkt kaufen. Was rollen kann, was irgendwie stabil ist.
Ja, aber das ist ja trotzdem nicht der Hersteller
wert. Das stimmt.
Nur weil man für so viel Geld verkaufen könnte.
Für die Einkaufswagenhersteller sind die Supermärkte ja die Endabnehmer.
Die einzigen mehr oder weniger.
Ja. Deswegen müssen die ja auch aber die haben keinen Zwischenhändler.
Nee.
Dann ist es günstiger.
Ja.
69,90 Euro.
Vielleicht weiß es hier jemand da draußen. Vielleicht hört uns ja zufällig jemand, der in der Industrie als Finanzberater arbeitet.
Auf jeden Fall mehr als ein Euro.
Ja, das ist mit Sicherheit. Und mehr als ein Plastikchip auch.
Ja.
Dann gibt es ja noch
diese... Hast du so einen Plastikchip?
Nein. Ich hatte ja früher immer, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir in der ersten oder zweiten Folge, ich glaube in der ersten, über unsere Hosentaschensortierung gesprochen haben.
Ja.
Da habe ich offenbart, dass ich immer einen Einkaufseuro in meiner linken Hosentasche, linken vorderen Hosentasche habe. Immer einen Einkaufseuro. Haben wir auch
nie drüber gemacht dann.
Oder Einkaufs 50 Cent.
Ja.
Und seitdem ich hier wohne, in dieser Wohnung, und eigentlich nur noch in Supermärkten einkaufen gehe, wo man einfach aufgrund der... Gänge am besten gar nicht mit dem Einkaufswagen
losgeben.
Brauche ich den nicht mehr.
Aha! Ich könnte niemals meinen Einkauf in so einen Korb packen. Ich habe immer viel zu viel. Aber ich würde mich nie darauf verlassen, einen Einkaufseuro zu haben. Denn einen Einkaufseuro, wenn ich bezahlen muss und ich brauche den, dann ist deswegen, eigentlich finde ich das Konzept von Einkaufschips ablehnenswert, weil das ist dieses Prepared-Sein. Und man hat so ein Ding extra dafür, das ist so omihaft irgendwie. Ja, ich habe immer meinen Chip dabei, aber ich bin da jetzt pragmatisch rangegangen vor vielen Jahren und habe gesagt, ich habe einfach so ein Ding. Und da kann mir niemals passieren, dass ich im Supermarkt bin und kein Dings lösen kann.
Sind die nicht von Möllemann? Hat der die nicht irgendwie durchgedrückt?
Jürgen Möllemann?
Ja, weil irgendwie sein Schwager oder so eine Firma hatte, der die Dinger hergestellt
man
hat.
Man kann sowas doch nicht durchdrücken. Wie kann man sowas durchdrücken?
Der hat es beworben. Der hat das doch
Einkaufschips?
Der hat Einkaufschips entschuldige mal. Jürgen Möllemann.
Hat Einkaufschips beworben? Die kriegst du doch überall hinterhergeschmissen als freies Goodie.
Kannst du mal ganz kurz unseren nicht mündigen Hörern erklären,
wer Jürgen Möllemann ist? Jürgen Möllemann ist tot, das ist die erste wichtige Information.
Genau.
Jürgen Möllemann war ein glückloser FDP-Politiker, möchte ich sagen.
Ja.
Der eher Witzfigur als ernstzunehmender Politiker war. Im Prinzip so ein bisschen wie Westerwelle, bevor er Vizekanzler wurde. Und dann aufgrund von Steuerbetrug oder es gab irgendwelche Vorwürfe gegen ihn und eine Hausdurchsuchung bei ihm. Und bevor das alles zum Ende kam, ist er versehentlich/absichtlich hat sich die Schnur seines Fallschirmes, er war nämlich passionierter Fallschirmspringer, nicht gelöst und er ist einfach aufgeschollen auf dem Boden der Tatsachen.
Ja, irgendwann in den 90ern und war
er das, ne? Er ist echt krass zerplatzt wahrscheinlich.
Ja, möglicherweise.
Und er sah halt aus wie so ein freundlicher Onkel, So einer, der so ein bisschen nervt, aber der auch irgendwie doch liebenswert ist.
So ein kleiner, rundlicher Typ mit einem Schnauzer, genau. Ja. So einer biederen Frisur. Und er war Hauptprotagonist der sogenannten Briefbogenaffäre. Als Briefbogenaffäre wird das Fehlverhalten des damaligen deutschen Wirtschaftsministers und Vizekanzlers. Der war Vizekanzler?
Das wusste ich auch nicht.
Vizekanzler Jürgen Möllemann von der FDP um den Jahreswechsel 1992-93 bezeichnet. Ja, nee, mit dem offiziellen Briefkopf des Bundesministeriums für Wirtschaft empfahl Möllemann mehreren deutschen Handelsketten einen Kunststoffchip, der als Pfandmünze bei Einkaufswagen zum Einsatz kommen sollte. Dieser Chip wurde von der Firma eines angeheirateten Vetters Möllemanns vertrieben.
Geil, was für eine dumme Aktion.
Ja.
Und das ist eine Affäre. Das gibt es auch nur in Deutschland. Aber also ja, natürlich ist das falsch, aber dass das überhaupt so bekannt ist, dass dir das jetzt noch hängen geblieben ist, das habe ich völlig vergessen. Aber das ist nicht der Grund für seinen unglückseligen Fallschirmsprung gewesen.
Das stimmt, aber überleg mal bitte Folgendes. Das war um den Jahreswechsel 92-93. Ja. Aufgrund dieser Affäre gab es öffentlichen Druck und am 3. Januar 93 trat er mit sofortiger Wirkung vom Amt des Wirtschaftsministers und des Vizekanzlers zurück.
Weil
deswegen, stell dir das mal heutzutage vor. Heutzutage würde man sagen, oh, kurzer Shitstorm bei Twitter, nach 3 Stunden ist er vorbei, weil die nächste Sau durchs Dorf gejagt werden muss.
Ich weiß nicht, und in Deutschland völlig egal. Ist man auch heute immer noch sehr sensibel. Jetzt gibt Olaf Scholz ein Interview und sagt, dass er reich ist und schon gibt es einen Shitstorm.
Nicht reich ist, bitte.
Dass schon. Er nicht reich ist und schon gibt es einen Shitstorm. Also, weiß ich nicht, Deutschland ist immer schon sehr sensibel bei diesen Sachen gewesen, aber das scheint mir auch wirklich eine ziemliche Bagatelle zu sein. Also natürlich geht das nicht, natürlich ist das Amtsmissbrauch.
Ja, aber weiß ich nicht, jetzt ist das natürlich politisch eine ganz andere Richtung, aber Seehofer hat Ärger bekommen, weil er über die offizielle Seite des Innenministeriums quasi sich gegen die AfD positioniert hat, was er nicht durfte. Da gab's sogar, wurde sogar vom Gericht verurteilt.
Ja, ja,
ich meine, so Seehofer kann ja alles machen, ohne zurücktreten zu müssen.
Persönliche Vorteilsnahmen ist immer schon wirklich besonders hart.
Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es heutzutage nicht mehr so wahnsinnig viel...
In Hamburg wäre der Innensenator fast zurückgetreten, weil er anlässlich des Wahlsieges während der Corona-Zeit ein paar Leute in eine Kneipe eingeladen hat.
Das stimmt.
Das wäre aber wirklich haarscharf im Rücktritt. Naja, also Jürgen Möllemann, rest in peace.
Oh, ich weiß nicht, ob das so schade ist, dass er nicht mehr da ist.
Ach, ja, wahrscheinlich. Ja,
im Vergleich zu heute ist das alles sehr harmlos gewesen, aber ein cooler Typ war es auf jeden Fall nicht. Aber der war auch bei der FDP, also was will man da erwarten? Was macht eigentlich Philipp Rösler?
Habe ich noch nicht gerade gelesen, gehört, gesehen. Weiß ich nicht, war nicht so interessant.
Sehr ähnliche Sache, was ich heute zufällig gelesen habe. Ricky, kennst du noch Ricky?
Ricky Bärchen mit der lustigen Frisur.
Ja, genau, Ricky Bärchen mit der lustigen Frisur. Der Star am Talkhimmel, Ende der 90er auf RTL, glaube ich.
Er war schon
Ricky
so
Harris.
Am Ende der Talkwelle.
Ja, aber er war immer noch ziemlich beliebt und erfolgreich. Und da habe ich so eine Fotostrecke mir im Internet angeguckt, was der heute eigentlich macht. Nix. Der war nach seiner Fernsehkarriere für 5 Jahre lang Bademeister in so einer Therme. Da stand Bademeister und Rettungsschwimmer. Ich glaube, er war einfach Bademeister. Dann war er nochmal im Dschungelcamp. Das habe ich irgendwie verpasst. Und jetzt ist er glücklicher Großvater und sagt, wenn irgendein Fernsehsender irgendwas machen möchte, ich bin da. Aber keiner will. Das ist ein bisschen traurig. Ricky Harris hieß der.
Tritt er mal irgendwann im Tarantino-Film auf.
Ach, das wäre voll passend. Das würde mir gut gefallen. Okay, möchtest du, dass ich in das Thema einleite?
Ja, gerne. Folge? Ich habe ein bisschen Augenjucken und mein Getränk ist alle.
Ja, dann hol dir doch zumindest ein Getränk, was du mit deinen Augen machst in der Zeit, weiß ich nicht.
Aber du kannst alle nicht hören, genau, wenn du laut genau sprichst.
Wir sind ja nicht so weit auseinander. Also, Folgendes. Wie ihr sehen könnt, heißt die heutige Folge alles über Englisch. Und Hintergrund der Thematik ist der Genuss von synchronisierten Filmen oder Serien. Damit fing das an, als dass ich darüber nachdachte, dass man das mal zum Thema machen könnte. Weil sowohl Benny als auch ich, Benny noch viel mehr als ich, muss man sagen, aber wir beide sind sehr große Fans davon, Serien im englischen Original zu gucken, lieber als die deutsche synchronisierte Variante. Das war bei mir aber viele, viele Jahre ganz anders. Da habe ich mich überhaupt nicht dazu durchringen können. Und dann gab es so ein paar besondere Erlebnisse und Momente in meinem Leben, wo ich dann doch gezwungenermaßen unter anderem diese Erfahrung machen musste, Sachen auf Englisch zu gucken statt auf Deutsch. Und ich dann feststellen musste, wenn man sich da ein bisschen reingeguckt hat, gewinnen die meisten Filme und Serien ungemein gegenüber der synchronisierten Fassung. Und ich würde sehr gerne unter anderem darüber sprechen, warum das so ist, weil man kann ja theoretisch alles in die deutsche Sprache übersetzen und dann in Deutsch auch darstellen, warum man da einfach viele Sachen meiner Meinung nach nicht gut adaptieren und übersetzen und ohne den Sinn zu verändern, übersetzen kann. Komischer Satz, aber der Sinn wird klar. Und was es vielleicht für gute Gründe gibt, sich da mal so ein bisschen durchzubeißen, weil ich glaube, das ist für jeden, der es nicht gewohnt ist, erstmal ein bisschen Arbeit, sich da reinzufinden, reinzufuchsen, eine gewisse Hürde, die erstmal genommen werden soll. Aber ich würde gerne über ein paar auch konkrete Beispiele gerne sprechen heute, die sich dafür sehr, sehr lohnen. Und wenn wir damit schnell fertig sein sollten, hat Benny schon vorgeschlagen, können wir noch über den Englischunterricht aus der Schule reden.
Weil die englische Sprache an sich und wie wir die gelernt haben, was die für uns bedeuten und was wir für ein Verhältnis zum Englischen haben.
Genau.
Das Bier vergessen, ist egal.
Und ich möchte das insofern unseren Dialog einleiten mit Benny, wie du weißt, gab es früher sehr häufig den Diskussionspunkt zwischen uns.
Ja.
Dass du irgendwelche Serien empfohlen hast und dann irgendwie mit solchen Sätzen kamst wie, guck sie bitte auf Englisch, weil musst du auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil auf Deutsch kann das nicht so gut sein.
Ja.
Und das war für mich immer der Grund, wo ich gesagt habe, okay, lol, dann gucke ich sie halt nicht. Wenn ich sie auf Englisch gucken muss, damit sie gut ist, dann kann sie ja eigentlich so per se inhaltlich nicht gut sein, weil wenn sie richtig gut wäre, wäre sie auf Deutsch auch so gut. Das war damals meine Meinung, die ich mittlerweile, wie ich in meinem Eingangstext schon gesagt habe, deutlich geändert habe. Wobei ich auch schon mal vorausschicken möchte, ich bin nicht so ein krasser Nazi, der sagt, alles was auf Deutsch ist, ist halt automatisch scheiße. Das ist nicht der Fall. Auch weil wir in Deutschland das Glück haben, und da kann man auch mal drüber diskutieren, ob das wirklich Glück ist oder also Fluch oder Segen ist, aber wir wahrscheinlich weltweit mit die beste und professionellste Synchronszene haben, die es so gibt. Stimmt das nicht?
Italien. Ich habe mal, also es gibt da ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja so, aus Polen habe ich gehört, das ist wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so, aber früher als Freunde von mir, die in Polen ihre ersten Jahre erlebt haben, da war es so, dass alle Stimmen vom selben Sprecher vorgelesen wurden.
Sowas kenne ich aus dem Ausland auch, ja.
Das ist das Schlimmste. Dann gibt es die skandinavischen Länder, die einfach nie Synchronsprecher hatten, sondern einfach immer mit Untertiteln, weshalb die ganzen Schweden hervorragend Englisch sprechen können.
Ja.
Und dann gibt es aber Italien, von dem ich weiß, dass die Synchronsprecher dort als Stars gefeiert werden, wie die Schauspieler selber.
Okay.
Die haben einfach eine extrem hohe Wertschätzung für ihre Synchronsprecher und das ist da eine richtige Kunstform und das ist einfach, deswegen gucken da einfach alle, fast alle immer auf Italienisch.
Aber das ist in Deutschland exakt genauso.
Naja, also es gibt schon Synchronsprecher, die man so kennt und man wird auch mal gucken, das ist dasselbe wie so und so, aber das sind keine Stars in dem Sinne.
Ich kann dir aus dem Stegreif 10 Synchronsprecher beim Vor- und Nachnamen nennen.
Ja, das ist noch nicht so richtig, dass man sagen würde, dass es Stars
sind. Und ich würde sie auch auf Straße erkennen und mich freuen, die zu sehen.
Du hast da auch, glaube ich, einen besonderen Draht zu. Ich glaube, den meisten Leuten geht das nicht so. Die können die Stimmen sagen und aha, der von dem spricht auch den. Aber ich kenne jemanden, der aus Deutschland nach Italien gezogen ist und sagt, das ist einfach extrem krass, was da abgeht in Bezug auf die Synchronsprecherei.
Okay.
Ist auch wurscht. Ich glaube, das Niveau der deutschen Synchronsprecher ist schon sehr hoch,
ja,
vergleichsweise, was natürlich auch daran liegt, dass der Markt relativ groß ist mit mehr als 80 Millionen Deutschen plus die Österreicher und die Schweizer. Es ist in der Tat so.
100 Millionen Großdeutsche, sage ich mal gern.
Das ist.
Entschuldigung.
Es gilt immer ein bisschen als elitär und abgehoben bei manchen Leuten, wenn gesagt wird, du musst aber im Original gucken.
Jetzt schon eine kurze Korrektur. Ich glaube, auch das hat sich geändert. Ich glaube, die heutige Jugend, die Heranwachsenden, sind auch ganz krass auf dem Trichter original vor synchron.
Also so ist wahrscheinlich gibt es viele, die das so sehen, aber ich glaube, dass immer noch einige sehr allergisch darauf reagieren, wenn Leute sagen, du musst original gucken.
Ja, das stimmt.
Ich sehe das auch, wie du auch gesagt hast, eigentlich gar nicht so verbissen. Bei mir war es immer eher ein Wunsch, wenn ich etwas empfehle und ich möchte, dass das auch wirklich in vollem Umfang genossen wird, dann gehört das für mich nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen doch sehr dazu. Und ich habe ja als Kind logischerweise immer alles im Original geguckt und da habe ich dann auch, fand ich die Serien halt auch richtig toll. Ich habe Seinfeld auf Deutsch geguckt und ich habe Star Trek auf Deutsch geguckt und fand, die Serien waren super. Und ich hätte sie auch damals jedem empfohlen. Aber wenn man dann diesen Wechsel hat und zurückkehrt, wenn du erstmal zwei Staffeln Seinfeld auf Englisch geguckt hast und dann eine Folge zurückguckst auf Deutsch, dann willst du den Fernseher aus dem Fenster werfen, weil du es nicht erträgst, wie diese Serie vergewaltigt wird, wie der ganze Witz aus der Serie rausgesogen wird. Das merkst du natürlich nicht. Und natürlich ist es immer noch irgendwie lustig, weil die Storylines dieselben sind und so weiter. Und das betrifft halt vor allen Dingen Humor.
Ja, richtig. Aber kannst du mal kurz versuchen zusammenzufassen, was du glaubst, was abgesehen von Humor, der sich gerade so Wortwitz nicht eins zu eins übersetzen lässt, was so der Grund ist, warum es auch bei zum Beispiel nicht humorvollen Serien so lohnenswert macht, das eher im englischen Original zu gucken als in der synchronisierten Fassung? Da habe
ich mehrere Theorien zu. Das eine ist die Einheit des Schauspielers. Mhm. Der Schauspieler, der spielt und gleichzeitig spricht,
was ja ein wesentlicher Teil des Spiels eben ist.
Mhm. Also natürlich schauspielert auch ein Synchronsprecher, aber er ist eben nicht derjenige, es ist halt angehaftet. Mhm. Und diese Einheit ist schon relativ wichtig, auch wenn es gibt so ein paar Beispiele, wo immer Leute sagen, irgendwie, keine Ahnung, es gibt das, ich weiß nicht, ob es so ist, aber man sagt es immer über Keanu Reeves, dass der im Original viel schlechter sei als im Deutschen.
Das,
es gibt auch Serien, bei denen die Übersetzung tatsächlich der Serie zuträglich ist. Ein berühmtes Beispiel ist die Serie Die Zwei mit Tony Curtis und Roger Moore, so eine, ich weiß gar nicht, Privatdetektiv-Agenten, Polizei, ich weiß nicht genau, die im Original total gar keinen Witz hat und eine sehr freie Übersetzung hat, die Serie viel, viel besser macht, weshalb die Serie in Deutschland viel beliebter ist als irgendwie in den, ich weiß nicht, wahrscheinlich England.
Selbes Prinzip bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen.
Ja, genau. Und manchmal gibt es das, dass gerade dann, als es noch freier war, heute ist man wahrscheinlich näher dran, dann gibt es ikonische Stimmen wie die deutsche Stimme von Bruce Willis, der auch 100 andere Leute spricht, die einfach sehr markant und bekannt sind. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn jemand schauspielert und jemand anders dem nach, also hinterherhinkt so ein bisschen, dass da was verloren geht. Das andere, was sehr wichtig ist, ist, glaube ich, der Zwang, lippensynchron zu sein.
Ja.
Deswegen funktionieren Übersetzungen teilweise zum Beispiel, glaube ich, bei sowas wie South Park besser, weil die sehr frei sind.
Im generell Cartoons, also
ja, aber South Park noch besonders, weil sie riesen Mäuler haben, die einfach random auf und zu gehen. Aber wenn du lippensynchron bist, bist du halt in der Übersetzung extrem eingeschränkt.
Ja, richtig.
Das heißt, du hast so eine künstliche Hürde noch und bist so, natürlich muss man vielleicht auch kreativ werden, aber das steht dem einfach sehr im Weg.
Ich finde, Entschuldigung, aber South Park ist nochmal so ein extra Bereich, eine eigene Liga, weil South Park natürlich nicht nur diese Problematik der Lippensynchronität gut umgehen kann, sondern weil einfach South Park auch wirklich extrem gut übersetzt ist. Also das ist, da sind Leute am Werk, wer auch immer das gemacht hat, die mit richtig viel Liebe fürs Hauptprodukt daran gearbeitet haben und auch nur sehr eingeschränkt versuchen, die Sachen einzudeutschen, sondern auch so ein bisschen einfach voraussetzen, die Leute checken schon, dass das eigentlich Englisch ist und man manche Dinge nicht gut übersetzen kann und sie versuchen das, aber ohne den Originalsinn zu verdrehen.
Ja,
und das machen sie wirklich ganz, ganz toll. Deswegen ist South Park ein ganz leuchtendes Beispiel für eine sehr, sehr, sehr gute Synchronisation, wo wenig verloren geht, wenn man es auf Deutsch guckt.
Ja, aber und das ist natürlich auch ein Problem. Häufig hast du halt eine Übersetzung, die dem nicht gerecht wird und die dann, da gibt es ja auch die ganzen Beispiele, es gibt Seiten, die alle, wo Sachen, du hast es neulich bei Live, bei Wetten, das mit M&M's, mit M&M,
ja,
ne? Das passiert natürlich in Serien und Filmen manchmal auch, dass sie nicht checken, was der Witz ist.
Ja, da frage ich mich ja immer, haben Synchronstudios, haben die eigentlich immer so das Originaldrehbuch vorliegen, aus dem dann übersetzt
Davon
wird?
Davon gehe ich eigentlich aus.
Das heißt, eigentlich können da ja keine Misheards, keine...
Nee, das glaube ich nicht, aber manchmal checkst du halt einen Wortwitz zum Beispiel nicht. Oder du verstehst die Bedeutung von etwas nicht, weil wenn was doppeldeutig ist oder so und kriegst es nicht transportiert.
Ja.
Wortwitz ist natürlich auch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade die Performances, die mich so richtig packen und beeindrucken, wenn irgendeine heftige Rede gehalten wird oder die Leute so ein extremes Charisma haben, wenn du dann ins Deutsche gehst, dass es fast schon lächerlich wird, weil einfach ganz viel verloren geht.
Ja.
Also wenn jetzt jemand sagt, ich will mal, aber ich bin nicht so firm im Englischen und ich will jetzt aber auch mal irgendwie eine Star Trek-Serie gucken oder so eine Dramaserie, wo es nicht um Schlagfertigkeit, Geschwindigkeit geht, sondern wo es einfach um den Plot geht, okay, dann mach das halt. Die sind alle hochproduziert, synchronisiert, das ist schon okay. Aber sowas wie BoJack Horseman oder so würde ich einfach, glaube ich, nicht auf Deutsch gucken können.
Wobei es ja spannend ist, weil das ja auch eine Cartoon-Serie ist, eine Comic-Serie ist.
Aber die ist, na gut, South Park, also du hast eigentlich recht mit South Park. South Park ist auch eine Serie, von der man meinen würde, die ist so schnell und so krass auf Sprache auch und auf Schlagfertigkeit und Wortgefechte, dass die das hinkriegen, ist schon beeindruckend. Und ich glaube, es kann gelingen, aber die Wahrscheinlichkeit, die Erfahrung sagt einfach, dass sehr viel mehr Serien so viel besser im Original sind.
Ja.
Und es geht ja nicht um Englisch, sondern es geht um das Original, denn die Übersetzung hat immer Hürden, Schwierigkeiten und läuft Gefahr, was zu verlieren. Und dass sie es besser macht oder genauso gut ist, ist einfach krass unwahrscheinlich.
Genau, deswegen meine ich, ist das so ein goldenes Beispiel. Um mal ganz konkret zu werden, South Park hat nimmt sich halt auch in der Übersetzung die Freiheiten an der richtigen Stelle. Es gibt ja das wiederkehrende Element von Al Gore, der immer alle Leute innerhalb von South Park vor der großen Gefahr Man-Bear-Pig oder Mann-Bär-Schwein waren, was einfach im Grunde die South Park-Variante vom Klimawandel ist, wo Al Gore ja schon Anfang der 2000er heftig vorgewarnt hat und keiner ihn so richtig ernst genommen hat. Und im englischen Original kommt er halt immer auf die Bildfläche und sagt, nobody takes me serious. Und in Deutsch haben sie es halt übersetzt mit niemand nimmt mich Ernte. Und das ziehen sie halt durch von der ersten Folge, wo er drin vorkam, bis jetzt 2019. Das sind die neuesten Folgen, die ich gesehen habe. Und sie ziehen es durch auf Deutsch wie auf Englisch. Und das ist so toll. Und das ist halt so treu dem Produkt gegenüber. Weil natürlich Nobody Takes Me Cereal lässt sich auf Deutsch nicht übersetzen. Niemand nimmt mich Müsli. Aber sie haben es halt wirklich hervorragend hinbekommen, dass ohne den Sinn dahinter zu
aber verzerren. Da ist es tatsächlich ja noch verhältnismäßig, also gut, dass sie es gemacht haben, es ist verhältnismäßig einfach. Schwierig wird es natürlich bei Doppeldeutigkeiten, Redewendungen und so weiter. Und
zum Beispiel die Folge, wo Tom Cruise die ganze Zeit im Schrank ist und nicht rauskommen möchte. Tom Cruise ist in meinem Schrank und er will einfach nicht aus dem Schrank kommen, macht auf Deutsch einfach nicht so viel Sinn wie he's in my closet and he won't come out of the closet. Was eine umgangssprachliche Übersetzung ist für sich outen, als homosexuell outen. Da haben sie es auch gar nicht erst versucht. Da setzen sie halt voraus, dass man das halt versteht und versuchen nicht irgendwie krampfhaft andere Gags da reinzubringen. Ja. Das machen sie halt wirklich toll. Ich möchte einmal ganz kurz erzählen, ich möchte erst noch kurz meine dritte These sagen, die synchronisierte Sachen häufig schlechter werden lässt. Diese Schauspielergeschichte, finde ich, ist eine richtig wesentliche Rolle, dass man einfach gutes Schauspiel nicht so wertschätzen kann, wenn es synchronisiert ist, egal wie gut der Schauspieler, der Synchronsprecher das versucht mitzuspielen. Das ist mir ganz doll aufgefallen, als ich das erste Mal Breaking Bad geguckt habe. Das habe ich das erste Mal auf Deutsch geguckt.
Mhm. Und ich glaube, da haben wir uns auch drüber unterhalten.
Kann gut sein. Und da gibt es natürlich die legendäre Szene, wo er Walter White mit Skyler streitet und sagt, I am the one who knocks.
Ja.
I am the danger. Ja. Und das habe ich auf Deutsch gesehen und das war ein krasser Moment, weil ich habe damals halt eigentlich immer noch fast alles immer auf Deutsch geguckt, außer Comicserien, da habe ich schon früher mit angefangen. Und dann habe ich diese Szene gesehen, allein bei mir zu Hause und gucke mir die Szene so an und war mega gebannt von seinem Spiel und so Und auch da hat der Synchronsprecher gute Arbeit geleistet. Es war gut übersetzt. Man merkte, da kommt irgendwie was rüber. Und dann dachte ich so, Moment mal, stopp. Das spule ich nochmal zurück. Das will ich nochmal auf Englisch hören.
Ja.
Und habe mir das dann direkt danach nochmal auf Englisch angeguckt und dachte so, wow, Bryan Cranston, Alter, du Gott. Krasse Szene, krasser Typ, krass gespielt. So gut es ging, ja, übersetzt. So gut es ging, ins Deutsch übertragen. Aber trotzdem nochmal eine völlig andere Liga als das, was der englische, ja, Schauspieler da reingelegt hat. Weiteres Beispiel ist Heath Ledger als Joker in The Dark Knight. Auch da ist es gut übersetzt. Mhm. Sie haben quasi alles rausgeholt, was ging. Aber im direkten Vergleich sind es zwei Welten.
Es gab tatsächlich lustigerweise bei The Dark Knight eine Szene, die ich im Trailer gesehen habe, die ich sogar im Deutschen geiler fand. Ich glaube, das ist da, wo er irgendwie fährt, wo sie ballern mit dem Motorrad. Und dann sagt er irgendwie im Deutschen sowas Geiles. Wahnsinn, irgendwie so, da ist ja ein Bett. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist egal. Und bei Bryan Cranston, diese I am the one who knocks, I am the danger und say my name sind ja so die drei Zitate aus der Serie. Und ich weiß nicht, ob es so war, dass ich schon da das vorweg gehört hatte oder so. Aber komischerweise hat mich immer gestört, dass die so herausgehoben sind.
Warum?
Weil ich... Das waren die einzigen Momente in der Serie, wo ich das Gefühl hatte, aber vielleicht war es auch durch das Ganze drumherum, dass sie geschrieben wurden für den Effekt.
Ah ja. Mhm.
Mhm. Weil, dass sie da so ein bisschen das Badass-Tum und so...
Man hatte schon die Zitierfähigkeit, ja, im Hinterkopf, als man die Dialoge
schrieb. Richtig. Und
aber findest du das verwerflich jetzt mal?
Finde ich nicht verwerflich, aber das hat für mich den Effekt dieser Szenen sehr stark gemindert. Ich war von den Szenen gar nicht gekriegt.
Wow,
die Serie hat mich links und rechts und überall überrascht und gekriegt und aus den Socken gehauen. Aber da hatte ich mir irgendwie mehr von erwartet, mehr Impact.
Bist aber auch verkopft manchmal.
Ja, vielleicht ist das so. Weiß ich nicht.
Das ist so.
In jedem Fall habe ich durch Videospiele, durch Serien, die ich auf Englisch geguckt habe und durch das wunderbare Kartenspiel Magic the Gathering so viel Englisch gelernt.
Hast du Magic auf Englisch gespielt?
Ja, auch. Also, ja. Die englischen, okay, Karten waren immer mehr wert und waren genauso günstig im Einkauf. Und irgendwie gab es auf einige Sachen, die gab es früher auf Englisch oder ich war da ja voll drin. Ich hatte auch deutsche Karten, aber hauptsächlich Englisch und mir die Lore da aufgesaugt in diesen ganzen kleinen Texten, die da drunter standen. Und da habe ich wirklich so viel, eigentlich den Großteil meines Englisch-Wortschatzes. Ja.
Und Magic the Gathering?
Ja, und Videospiele und Serien und alles, was ich so geguckt habe. Ich habe so viel auf Englisch konsumiert. Da waren Formulierungen dabei, die hängen geblieben sind. Da habe ich neue Wörter gelernt. Da habe ich irgendwie... Das war so eine Art praktische Anwendung, viel stärker natürlich als in so einem Schulunterricht,
wo, ja,
das mir so über einen hinwegrauscht und man noch nicht so richtig Interesse dran hat.
Du sprichst ja, kann ich sagen, weil ich dich kenne, gutes Englisch und verstehst es auch sehr gut. Das kann man unzweifelhaft so sagen.
Ich habe das Gefühl, mein Akzent ist stärker geworden im Laufe der Jahre.
Ja, der Akzent ist ja jetzt nicht unbedingt eine Aussagekraft darüber, wie gut man eine Sprache
ist sehr gut, ja,
beherrscht. Und auch du beherrschst auch die Grammatik und so und bist, ja, vor allem auch schnell, also im Kopf schnell, wenn du etwas sagen möchtest. Das ist ja das Problem von vielen Menschen, die eine Fremdsprache es nicht gewohnt sind, die zu sprechen, dass sie zwar die Wörter parat haben und sogar die Grammatik häufig beherrschen, aber einfach nicht so auf die Schnelle die Formulierung im Kopf,
ja,
haben. Und dann erstmal in ihrer Sprache sich das überlegen und dann müssen sie das übersetzen und dann dauert es und so weiter. Und dann holpert es, wenn man es nicht gewohnt ist zu sprechen. Und du kannst es sehr gut. Ich habe dich ja schon oft Englisch sprechen hören. Und würdest du sagen, dass das alles nur durch den Konsum von englischen, nee, Medien passiert ist?
Nee, auch durch die Anwendung. Wann hast du mich häufig Englisch
gehört? Zum Beispiel, als wir englischsprachige Displays aufgenommen haben oder wenn du für dein Wahnsinns-Videospiel-Musikprojekt auf YouTube den Musikkanon englischsprachige Videos aufnimmst. Also,
ja, okay.
Ich weiß schon, wie das klingt, wenn du Englisch sprichst.
Ja, okay. Ich habe es auch angewendet. Zum einen habe ich irgendwie häufiger mal Kontakt mit Leuten gehabt, die einfach nicht Deutsch sprechen. In allen möglichen Zusammenhängen, wie in Urlauben oder weiß ich auch nicht, wenn Leute zu Besuch waren. Ich hatte eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, das anzuwenden. Und weiß ich nicht.
Ihr seht gerade Benni in seinen Gedanken versunken. Ihr seht es nicht, ich sehe es, ihr hört es. Ihr hört es auch nicht. Man kann es nicht hören. Aber deswegen sage ich euch das. Wie so ein Erzähler im Hörspiel.
Was war die Frage?
Ob du glaubst, dass dein guter englischer
englischen Skills
nicht nur, aber irgendwie davon primär geprägt ist. Ob das einen großen Einfluss drauf hat.
Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Vom Schreiben, vom Chatten auch.
Ja.
Ich habe ja sehr viel auch mit Leuten, mit Nichtdeutschen im Internet gechattet.
Ja.
Und wahnsinnig viel auch gelesen einfach auf Englisch. Ich habe auch zum Teil Bücher auf Englisch gelesen. Romane und so. Und durch das Schreiben ist man natürlich, kommt man natürlich auch nochmal stärker rein wieder.
Ich frage deswegen, weil...
Gerade, das ist ja meine Theorie schon immer, weil Chatten das Schriftliche ist, was am nächsten am Mündlichen ist. Also wenn ich jetzt einen Text auf Englisch schreibe oder ein Skript für eins meiner Videos oder sonst was, ist es ein anderes Englisch, als wenn ich mich mit Leuten im Chat unterhalte. Und diese Chatsprache ist sehr nah an einer echten Gesprächssituation.
Im Deutschen auch?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Da schreibt man lieber mal eine ruhige Kugel schieben als eine ruhige Kugel
das
schieben.
Das auch, aber auch überhaupt die Ausdrücke und die Sprache, die man benutzt und so. Da habe ich mal, ich habe ja Germanistik studiert. Und ich habe damals schon gedacht, das wäre super, es gibt es bestimmt auch alles, super interessant linguistisch mal so Chatprotokolle zu untersuchen und auszuwerten auf Sprache, auf Wörter, auf Satzkonstruktion und so weiter. Nicht nur, was immer gemacht wird, von wegen, da wird verkürzt und ändert sich die Rechtschreibung und so weiter. Und
was gibt es für neue Wörter, die
sondern
irgendwie
auch,
aus dem Zusammenhang entstehen.
Sondern auch Ausdrucksvermögen oder Redewendung oder so, das ist, glaube ich, mega interessant. Und das ist sehr, sehr mündlich, habe ich den Eindruck.
Mm-hmm. Ja, verstehe ich. Ich habe die Frage unter anderem deswegen gestellt, weil Englisch, das Unterrichts-, Schulfach Englisch, ist einer, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum ich kein Abitur habe. Und ich habe mich dafür nicht interessiert, ich fand es blöd, ich habe mich dagegen gewehrt, ich war auch dir gegenüber lange wehrhaft, wenn du mir empfohlen hast, Dinge auf Englisch zu gucken und so. Und oh nee, das ist so anstrengend und oh nein, diese schlimme Sprache, bla bla bla.
Du hast doch mal gesagt, dass es so viel leichter ist, auf Englisch Liedtexte zu schreiben.
Nein, habe ich nie gesagt. Safe habe ich das nicht. Ich habe in meinem Leben keinen englischen
Liedtext. Du hast gesagt, wenn man auf Deutsch Liedtexte zu schreiben, ist es wertiger und besser, weil dann muss man sich richtig überlegen, was man schreibt.
Ja,
und
genau.
Einfach irgendwas daher sagen.
Genau, ich habe einen höheren Anspruch an Englisch. Nicht nur zwangsweise die ich selber schreibe, sondern bei englischsprachiger Musik sind mir die Inhalte wesentlich egaler als bei deutschsprachiger Musik. Weil, genau. Oder ich höre dann hin, wenn ich das aber schon 50 Mal gehört habe und ein Lied 50 Mal zu hören, muss ich es halt mögen. Und dann ist mir am Ende auch der Text egal.
Da ist aber wirklich was dran. Es gibt bis heute Lieder von Bands, die ich total gern mag und Lieder, die ich gern mag, wo ich nicht weiß, worum es geht, weil ich den Text einfach ausblende.
Genau, das geht mir auch bei englischen Texten, bei deutschen gar nicht. Bei deutschen Texten weiß ich von jedem Song, den ich gerne mag, worum es geht.
Wenn der so ein bisschen ist, dann ist der Song halt auch ganz schnell disqualifiziert.
Genau, das ist die große Herausforderung bei deutschen Texten. Ja. Also es gibt auch viele, da ist der deutsche Text einfach nur egal, aber der ganze Rest ist geil, deswegen mag ich den Song. Also es muss nicht ein herausragend guter Text sein, aber ein schlechter Text kann halt auch einen guten Song schlecht machen.
Letzter Einschub, erinnerst du noch aus der Bravo die Sektion, wo sie immer Text übersetzt
haben?
Da war links an dem Bild von der Band oder so, und da stand dann an einer Spalte der deutsche und an einer Spalte der englische Text.
Ja.
Das waren dann so Pop-Songs.
Ja.
Das war immer dann, da stand da immer so A, Baby, ich liebe dich, A. So was stand
noch,
da.
Ich habe noch ganz konkret vor Augen aus einer Bravo, wo The Bad Touch von der Bloodhound Gang da vorkam, und da gibt es jetzt unter anderem die Textzeile: Yes, I'm Siskel, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
Ja,
und dann stand da, ich bin Siskel, ja, ich bin Ebert, in Klammern, zwei englische Filmkritiker, Klammer zu, und du kriegst zwei Daumen hoch. Das ist mir irgendwie hängen geblieben.
Ich habe jetzt gerade immer verstanden, dass sie singen, I'm Sisko, yes, I'm evil. Und dachte, sie nehmen Bezug auf Benjamin Sisko von Deep Space Nine.
Aber dann
hat sich das aufgeklärt.
Als du die Bravo gelesen hast. Egal. Also ich war einfach sehr, sehr schlecht in Englisch. Ich habe Englisch nicht verstanden. Ich konnte so diese ganz groben Brocken, die auch 60-Jährige noch irgendwie so hinkriegen. Cola Flashies. Oh Gott, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich habe mal in Norwegen in einem Kiosk mir versucht, eine bunte Tüte zusammenzustellen. Und dann habe ich so gelesen, and two of the little Cola Flashes from Haribo. Ich wollte halt die kleinen Cola-Flaschen haben. und ich kannte die Worte nicht.
Du hast sie bestimmt bekommen.
Ich habe sie bekommen. Ich habe auch drauf gezeigt. Aber ich war halt 14. Ja, also das, da, ich finde, das darf man da nochmal machen. Ja, als ich 17 Jahre alt war, war ich auf einer Tattoo-Convention und habe mich tätowieren lassen und habe extra das Cover vom Ärztealbum Die Bestie im Menschengestalt mitgebracht, habe dessen völlig bekifften Ami vor die Augen gehalten, habe gefragt, how expensive would, will it be? Weil ich halt wissen wollte, wie teuer es denn wird. Weil ich einfach wörtlich übersetzt habe, mit 17 noch. Ich konnte kein Englisch, ja. Ich konnte es einfach nicht.
Aber und du bist ziemlich schnell, einen ziemlich langen, weiten Weg gekommen, dass du jetzt einfach flüssig Serien gucken kannst.
Ich, ja, bis heute am allerliebsten mit englischen Untertiteln.
Mache ich aber auch.
Weil einfach ist, manche ja. Akzente oder ja. Es geht zu schnell oder ja. Explosionsgeräusche im Hintergrund sind so laut, dass man einfach Worte nicht versteht.
Ich gucke immer mit englischen Untertiteln.
Genau, deswegen immer englische Untertitel. Und manchmal gibt es ja auch bei Amazon Prime, dass es keine englischen, sondern nur deutsche Untertitel gibt. Und das finde ich richtig störend. Das kann ich gar nicht ab.
Ja,
das aber,
weiß ich auch. Dann liest man immer.
Es gab einen krassen Wendepunkt in meinem Leben, was das angeht. Und das war... Es muss 2007 gewesen sein. Ich wohnte gerade in meiner WG, bin gerade frisch ausgezogen und habe von unserem gemeinsamen Freund Michi aus München
ja.
die erste Staffel Prison Break ausgeliehen ja. gehabt. Und das war eine amerikanische oder englische DVD.
Ja.
Es gab keine deutsche Tonspur.
Ja.
Und ich habe da bis zu dem Zeitpunkt halt immer nur auf Deutsch geguckt.
Ja.
Außer vielleicht mal Family Guy, South Park und Simpsons und American Dad. Weil man da irgendwie
und schon... American Dad ist aber auch und Family Guy ist aber auch wirklich wichtig auf Englisch.
Definitiv. Auf jeden Fall. Allein schon, weil da drei Viertel aller Rollen vom selben Typen gesprochen würde. Und um das zu appreciaten, wertschätzen zu können, muss man das auf Englisch gucken. Und da ist auch extrem viel Wortwitz bei. Und genau, ich war dann in meinem WG-Zimmer allein, weil ich krank war. Ich war richtig krank. Irgendwie so drei Tage lag ich vollkommen flach und ich habe in zwei Tagen diese komplette erste Staffel Prison Break durchgeguckt. Ja. Zwangsweise auf Englisch, natürlich mit englischen Untertiteln. Und was ich gemacht habe, während ich da an meinem PC saß, mit in die Decke eingehüllt, dass ich immer, wenn eine Vokabel kam, die ich mir nicht aus dem Zusammenhang oder aus dem Kontext erklären konnte, habe ich Pause gemacht, kurz zu Google rüber, mir das übersetzen lassen. Ah ja, okay, das heißt das. Convict ist also Gefangener, weiß ich jetzt Bescheid.
Ah.
Und so habe ich erstmal ganz viele Vokabeln gelernt.
Geil, ne?
Mit Guck mal, Spaß sozusagen.
Versuchen die das ja jetzt jahrelang beizubringen und es klappt nicht.
Ja, und dann kommt Michael Scofield und ja. tätowiert sich den ganzen Oberkörper voll und plötzlich kann ich das. Auch mit Freude und Spaß. Und was wirklich verrückt ist, das erzähle ich so gerne, weil das ich mir das bis heute eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Ich habe in diesen zwei, drei Tagen, wo ich krank war und nur Prison Break geguckt habe, eine ganze Staffel, 22 Folgen Gesundheit, 45 Minuten in zwei Tagen ist ja schon ordentlich. Ich habe ohne Witz auf Englisch geträumt.
Mhm.
Ich habe bis zu dem Zeitpunkt mit der englischen Sprache nicht viel zu tun gehabt und dann habe ich plötzlich auf Englisch geträumt, nur für ein, zwei Nächte, dann war es wieder vorbei und ich habe aber in der Zeit halt mich auf Deutsch nicht unterhalten, weil ich war krank und wollte auch keinen Kontakt und ich glaube, mein Mitbewohner war gar nicht zu Hause in der Zeit und ich hatte einfach keinen deutschen Kontakt nach außen und ja, nur Englisch gehört, gleich auf Englisch geträumt und das war so der Knackpunkt, wo ich so merkte, ey krass, ich glaube, kurz darauf lief das auch im Fernsehen und dann habe ich das plötzlich irgendwie so übersetzt gehört und dachte so, nee, das ist doch nicht mein Michael Scofield, so klingt der doch gar nicht. Die ganze Stimmfarbe ist falsch und wie er da formuliert, das ist er nicht. Und das ist nämlich, das wollte ich vorhin schon eigentlich gesagt haben, glaube ich, auch eine große Problematik bei Synchron oder vielleicht sogar generell bei deutschem Schauspiel. Bei Englischen vielleicht auch, da merken wir es aber nicht, weil wir halt keine Muttersprachler sind. Wenn man jetzt einen englischen Text hat, den man dann übersetzt, dann sieht man den Satz und man übersetzt ihn. Und dann schreibt man ihn so auf, wie man ihn halt schreibt. Und das bedeutet wiederum, dass der Synchronsprecher so spricht, wie jemand schreibt. Wenn man aber normal spricht miteinander, wie du und ich in diesem Podcast, wie jeder irgendwie im Alltag, dann klingt es nicht so, als wäre das aufgeschrieben, sondern es ist halt so, wie wenn man miteinander spricht. Es gibt ja quasi als Gegenbeweis auch die Transkription, zum Beispiel für wissenschaftliche Studien, bei qualitativen Studien, Transkripte von echten Gesprächen. Und wenn man das liest sich so schräg, das ist mega seltsam. Man denkt sich die ganze Zeit, das ist doch falsch, da fehlt doch was. Und wo ist denn hier die Endung des Wortes? Und warum fängt er hier jetzt mittendrin im Satz an? Und warum macht er hier eine Pause? Und warum hört er auf plötzlich, obwohl irgendwie das Verb
im Satz noch nicht ist? Das wirkt so, als wären die Leute doof.
Genau, aber das ist halt so, wie Menschen reden. Und wenn man dann aber natürlich im Synchronstudio seinen Text abzulesen hat, dann ist das 1A formuliert, wie man es halt runterschreiben würde, wenn man den Text
übernimmt. Ja, es gibt aber auch... es gibt aber auch Serie, das weiß ich, wo die Regisseure darauf bestehen, dass die Schauspieler kein Wort abweichen vom Skript.
Genau, ja, richtig.
Also auch die Schauspieler.
Ja, ja.
Aber das stimmt. Das ist...
Das macht es so unnatürlich. Das macht es auch so wenig echt, so wenig nahbar und auch so wenig... Also ich glaube, als Synchronsprecher ist ja auch eine große Ebene an Schauspielerei dadurch genommen, weil du dich so am Original...
Das ist auch, ich kenne das, manchmal muss ich Texte übersetzen von Deutsch auf Englisch. Oh, es hört sich an, als würde ich weinen.
Es ist so traurig, von Deutsch auf Englisch zu übersetzen.
Und ein Trick dabei ist, zunächst die Übersetzung zu machen und dann ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und dir dann nur den englischen Text anzugucken und den umzuschreiben. Denn wenn du einen deutschen Satz ins Englische übersetzt, dann klingt der immer noch deutsch. Es ist halt eine 1a grammatisch richtige Übersetzung. Und wenn du dann dir den englischen Text anguckst, dann sagst du, nee, das würde man ja so nicht sagen als Englischsprachige, das würdest du ja anders. Und dann hast du nachher einen ganz anderen Text, der aber dasselbe wiedergibt. Und das ist ganz schwer bei Übersetzung, dass man nicht zu nah an der Struktur des Originals kleben bleibt, sondern dass du wirklich einen englischen Text daraus machst. Daran merkt man, dass Sprachen unterschiedlich sind. Und da können wir gleich noch zu kommen, das ist halt super interessant. Es gibt so diese Theorie darüber, dass Sprache Realität schafft.
Ja, definitiv.
Und dass jemand, der in einer anderen Sprache ist, eine horizonterweiternde Wahrnehmung von der Welt hat. Weil wenn du nur in deinem Deutschen bist, dann verstehst du, es ist nicht nur so, dass du dich schlechter, also nicht so ausdrücken kannst. Manchmal gibt es halt einen englischen Begriff, für den du keine Übersetzung hast. Sondern du verstehst die Welt auch weniger. Und wenn du theoretisch alle Sprachen der Welt beherrschen würdest, würdest du die Welt viel umfangreicher verstehen. Und da gibt es 1000 Beispiele dafür. Und das ist ganz interessant. Es gibt auch, meine Frau liest gerade so ein Buch, und da wird beschrieben, dass es ein Volk gibt, irgendwo, das hat als Zahlen nur 0, 1, 2 und viele. Und für die spielt Vergangenheit keine Rolle. Alles, was passiert ist, was niemand erlebt hat, der noch lebt, ist egal. Mhm. Die sind sozusagen nur im Hier und Jetzt, weil es ist halt irgend so ein kleines Volk, da geht es nur um... Ne?
Also theoretische NS-Zeit in Dauerschleife.
Ernte und so weiter. Also ne, die haben halt sozusagen kein Bedarf an Historie.
Ja.
Und da ist irgendjemand hingekommen und wollte die missionieren und wollte irgendwas von Jesus erzählen und die waren so, Jesus, who cares, der ist tot. Das war halt für den gar nicht möglich. Und der ist, am Ende ist der Atheist geworden, tatsächlich. Das ist dann die Pointe der Geschichte. Aber da kann man jetzt natürlich sagen, das ist auch ein Nachteil. Die können bestimmte Dinge gar nicht verstehen. Aber andererseits haben die eine ganz andere Wahrnehmung von Gegenwart und von Bedeutung von Leben. Und sehen die Welt ganz anders. Oder irgendwie ein anderes Volk, das sagt, nicht irgendwie links, rechts, geradeaus, sondern es redet nur in Himmelsrichtung.
Mhm. Und ein sehr schönes Beispiel, wunderbares Beispiel, weil links, rechts, geradeaus, das sind ja sehr, sehr, sehr lokale, regionale und relative Begriffe. Wenn man dauerhaft und immerzu immer nur von Nord, Süd, West, Ost sprechen würde, dann ist sofort quasi die Weite der Welt mit da drin
infiziert. Stimmt. Und da wird gesagt, da ist halt eine hingekommen und die wurde halt, die Leute dachten, dass sie dumm ist, weil sie sich nirgendwo orientieren konnte.
Ja.
Und dann hat sie aber irgendwann gelernt, dass sie sozusagen überall, wo sie ist, immer aus der Vogelperspektive sieht, wie so eine Art Kartenansicht.
Ja.
Und das hat ihr gesamtes Denken neu strukturiert.
Ja.
Und Sprache schafft Wirklichkeit. Und Sprache schafft Denken. Es gibt, ich habe jetzt kein super gutes Beispiel, aber es gibt viele Beispiele, an denen das ganz eindringlich einem deutlich wird. wie mächtig das eigentlich ist. Das ist ja, spielt ja auch eine Rolle in dieser ganzen Rassismusdiskussion
und Gender Neutrality, genau. Und diese ganzen Geschichten. Ja, aber das ist sehr spannend, sehr interessant.
Mega interessant. Und die englische Sprache ist halt auch noch an sich eine ganz besondere, weil sie, ich glaube, der englische Wortschatz ist viel größer, der eigentliche richtige Wortschatz ist irgendwie 8-mal so groß wie der des Deutschen.
Aber ist das eine vermutete Zahl?
Also nee, wahnsinnig viel hoher Faktor, irgendwie sowas wie es.
8-mal,
aber der aktiv benutzte englische Wortschatz regelmäßig im Alltag ist irgendwie 1/10 so groß wie der deutsche.
Na, aber das ist ja auch gut erklärbar, weil überleg mal, wenn du ein englisches Buch hast, im Original hat es vielleicht, keine Ahnung, 300 Seiten und die deutsche Übersetzung davon hat 420 Seiten.
Genau.
Englische Texte sind immer deutlich kürzer, obwohl sie denselben Inhalt haben wie die.
Richtig.
Wie die
aber Deutsch. Eigentlich hat die englische Sprache viel mehr, aber die meisten Wörter davon werden nicht benutzt. Und das liegt auch an der weltweiten Verbreitung der Sprache, weil sich dadurch so eine Art Massenenglisch so durchgesetzt hat.
Ja.
Und sozusagen nur so möglichst simpel. Deswegen ist die englische Grammatik auch so simpel. Und das spiegelt sich auch wieder in Liedtexten. Mhm. Denn wenn du guckst, die deutsche Sprache ist viel exakter. Du sagst eine Sache und meinst die auch. Und es ist immer so wenig Interpretationsspiel. Deswegen sind deutsche Texte häufig so peinlich und cringy. Weil es so, er redet einfach jetzt genau über dieses Gefühl und das und das und das. Und im Englischen hast du einen viel größeren Bedeutungsspielraum.
Also bei einem Wort, aber ich kann dir aber ein konkretes Gegenbeispiel nennen. Ich kann mir schon vorstellen und ich weiß auch, dass es stimmt, was du sagst. Aber es gibt auch wenige Ausnahmen. Zum Beispiel das sehr geläufige Wort Beratung oder Beratungsgespräch.
Ja.
Im Deutschen ist das relativ eindeutig, was es bedeutet. Im Englischen gibt es für Beratungsgespräch, so für professionelle Beratung, mindestens 4 Coaching. Unterschiedliche Worte. Advice, Coaching, Sherlock nochmal?
Consulting. Ja, okay.
Counseling.
Also wie mit Schirm, aber das sind eher Teekesselchen mit Umbrella und Screen und so weiter. Aber das ist, dein Beispiel ist besser. Aber an sich ist es andersrum. So
genau,
die englische Sprache
in den allermeisten
hat auch ansonsten auch mit Gefühlen und mit Redewendungen und so ist es irgendwie nicht so paff, da ist es, da das möchte ich ausdrücken. Und das macht das Englische, und das ist halt auch interessant, das spiegelt sich halt auch häufig, glaube ich, in Mentalität dann auch ein bisschen wieder. Mhm. Dass du halt im Umgang, man sagt ja auch, dass das irgendwie, die Deutschen sind sehr, sehr verbindlich, sehr klar und so weiter. Und im Englischen kann man sich so ein bisschen mehr so rumwursteln.
Und es schlägt sich auch ganz doll in Comedy wieder, also im Humor. Also wie viele gute Stand-up-Comedians aus Deutschland fallen dir ein?
Ja.
Null.
Ja.
Thorsten Sträter ist gut, aber dann hört es auch schon bald wieder auf. Und amerikanische oder englischsprachige, Dave Chappelle, Sarah Silverman, Bill Burr,
ewig viele.
Die Liste ist lang. Also
Dylan
ist
Moran,
super. Einfach, weil es auch auf Englisch leichter ist, lustig zu sein aufgrund der Sprache als im Deutschen. Deswegen sind auch insbesondere Komödien im Englischen häufig sehr viel besser.
Das ist krass, ne? Was für eine Macht die Sprache hat.
Und weißt du, was krass ist? Als ich dir heute am Abend sagte, was das Thema wird, hast du gesagt, ja, ich habe, glaube ich, eine Meinung, die ist relativ schnell
vorbei. Ja, wenn
ich habe nicht viel zu sagen.
Du hast es sehr auf dieses, auf die Frage, sollte man Serien im Original gucken oder nicht? Wir sind jetzt ja sehr viel breiter geworden.
Das war auch mein Ziel. Also, unsere Empfehlung, die beleuchteten Brüder.
Das heißt, die Folge ist eigentlich alles über Englisch und alles über Synchronisation?
Alles über Englisch. Einfach weil es witzig ist. Wir können es auch alles über Synchronisation
nennen. Ja,
alles über Englisch. Also, die beleuchteten Brüder empfehlen, gemeinschaftlich versucht, Serien im englischen Original zu gucken.
Genau.
Es gibt ja übrigens Leute, die noch einen Schritt weitergehen und auch spanische, japanische Filme dann im Original gucken und dann mit deutschen Untertiteln. Ja. Das ist mir persönlich zu krass, aber ich kann es nachvollziehen, weil
spanische Serie?
Weil die Begründung halt auch passen. House of Skates ist eine sehr erfolgreiche spanische Netflix-Serie. Aber wir tun das nicht. Das macht aber nichts, weil die meisten Sachen kommen eh irgendwie aus dem englischsprachigen Raum. Zumindest das, was in unserer Popkultur von Bedeutung zu sein scheint, um mal vorsichtig zu formulieren. Und mein lieber Benny, wir sind eine Stunde 14 in dieser Folge drin. Früher haben wir mal gesagt, reicht, tschüss, ab nach Haus. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine China-Pause und dann rappen wir das hier nochmal geil ab.
Es ist 23.31 Uhr. Ich könnte noch ein kleines bisschen länger bleiben. Wir können auch noch lass uns das in der China-Pause besprechen.
Wir besprechen alles weiter.
Vielleicht ist die Folge auch nach der China-Pause zu Ende. Plötzlich.
Mal wieder.
Das seht ihr ja jetzt schon.
Das könnt ihr jetzt
schon sehen. Weil dann müssen wir noch eine Abmoderation machen. Das kriegen wir ja hin.
Das haben wir in der letzten regulären Folge auch so gemacht.
Kurz nochmal, ich hätte interessanterweise, also ich habe viele Themen, die mich in dem Zusammenhang beschäftigen, jetzt angesprochen. Dieses Sprache schafft Wirklichkeit, Unterschied Deutsch, Englisch und so weiter. Aber da ist tatsächlich noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Das kriege ich jetzt nicht alles.
Wir können auch ohne Witz sehr gerne machen, alles über Englisch 2.
Ich weiß nicht, ob das trägt. Ich wollte nur sagen, da ist viel Fleisch im Knochen. Das ist ein wahnsinnig interessantes Thema.
Ja.
Dieser ganze Umgang mit Sprache und was Sprache macht. Da kommt man ins Politische, da kommt man ins Sprachphilosophische und so weiter. Aber ich finde, wir haben eine gute Tour d'horizon gemacht, um einen französischen Begriff in die Runde zu werfen, der unparalleled ist, um einen guten englischen Begriff nochmal zu benutzen, der besser ist als das deutsche Pendant, um einen eingedeutschten französischen Begriff zu werden und das Ganze langsam in die China-Pause zu nennen. Die Chinesen haben dazu leider nur ein paar Klänge beizutragen, aber das soll uns reichen.
Immerhin.
Ich wünsche mir, dass du jetzt schnell deine Fingerchen über die Tastatur bewegst, um nicht zu lange eine Pause zwischen meinem Monolog und der China-Pause werden zu lassen. Du lässt dir Zeit damit. Bitte betätige die Taste nun.
Herzlich willkommen zurück zu unserer Abmoderation. Wir haben uns entschieden, wir machen jetzt diese Folge, wir machen einen Deckel auf die Folge und nutzen die Zeit, die wir noch haben, die wir eigentlich gar nicht mehr haben, weil es schon 23.43 Uhr ist. Aber wir werden trotzdem die Zeit nutzen. Wir nehmen sie uns einfach.
Ja.
Wir sind wie...
Schneiden sie aus dem Leib des Kosmos.
Wir sind wie Momo.
Und die alten Herren, die grauen Herren.
Die grauen Herren. Wir erwehren uns der grauen Herren.
Ja.
Und sind deswegen, wir sind unsere eigenen Herrscher, die Herrscher unserer eigenen Zeit. Ja. Und das machen wir jetzt deutlich, indem wir diese Folge jetzt beenden für euch. Aber wir sind mal wieder in der Lage zu sagen, wir sind in einer Woche schon wieder da. Ich habe, glaube ich, schon vor 3 Folgen oder so gesagt, gewöhnt euch nicht daran, dass wir jetzt jede Woche eine neue Folge
haben. Es wird immer schwerer, sich dran zu gewöhnen.
Genau, es wird immer schwerer, aber
der Auftrag bleibt bestehen.
So ist es.
Gewöhnt euch gefälligst nicht daran, das schneiden wir auch aus eurem Leib noch irgendwie raus.
Was es ja auch so anstrengend macht, ist, dass ich mich dann einfach doppelt so oft darum kümmern muss, dass die Folge online geht, dass es einen Text dazu gibt und dass ich dafür werbe. Ich habe, glaube ich, schon wieder jetzt versucht, für 2 Folgen gleichzeitig zu werben, ohne es explizit zu erwähnen. Egal.
Ja.
Wie Michael Wendler schon sagte, egal.
Wir machen jetzt noch live in dieser Folge das Promo-Foto für diese Folge aus der Vogelperspektive. Wir nehmen unsere Hände ein bisschen in die Höhe, damit wir symbolisieren, dass wir vom Herzen kommen.
Und wir machen das, wie sich das für Instagram gehört, von oben, damit kein Doppelkinn zu sehen ist.
Und das kennt ihr schon, diese Perspektive. Ihr könnt gar nicht sehen, was
wir hier machen. Oh nein, warte mal, nimm noch mal dein Glas hoch, dann stoßen wir an vor...
Vor Live-Publikum.
Vor Live-Publikum und mit dem Originalbild, was man von unserem... Cover kennt. Okay, also, liebe Freunde, danke für die Aufmerksamkeit. Es war uns ein großes Fest und wie ihr hört, die Zungen werden schwer. Eine gute Voraussetzung für eine neue Special-Folge, die wir jetzt aufnehmen und ihr in einer Woche hört.
Das wird knallen. Ich bin richtig hochmotiviert für die nächste Folge.
Es wird knallen, hast du gerade gesagt? Geil.
Ich bin sehr motiviert. Ich hau euch meine Notizen um die Ohren. Das ist nur so schlackert. Drittes Mal Handy-Notizen. Bald ist das Handy leer.
In Folge vor allem.
Stark. Dein Handy ist gar kein Handy, sondern ein Laptop.
Ja, aber es ist
iCloud-mäßig synchronisiert. Es ist heftig. Ist keiner verrückt. Versteht das, aber es funktioniert.
Es funktioniert.
Auf Server Farm in der Wüste von Kansas.
wo sehr viel Kohle für verballert wird, damit die
Sonnenkollektoren, hallo, die laufen alle self-sufficient. Natürlich. Google ist super grün.
Google?
Ja. Google interessiert uns in dem Zusammenhang nicht. Für mich interessiert uns das immer. Wegen YouTube. Google gehört YouTube. Andersrum. YouTube gehört Google. Haben sie gekauft.
Meine iCloud ist von Apple und diese sprachlichen Voraussetzungen sind gute für die kommende Special-Folge.
Meine iCloud ist von Apple und Voraussetzungen sind gute.
Freut euch schon mal drauf.
Das eine ist von Apple, das andere ist gut.
Es kann nur gut werden. Bis zum nächsten. Das ist ein
fulminantes Ende für diese krasse Folge.
Was
ist da los? Damit ich nochmal unterbreche, ich lasse es sein. Ich verabschiede mich einfach statt deiner von euch. Bis zum nächsten Mal.
And never forget.
Und zündet mal wieder einen Feuerring an und legt ihn dabei um euren kleinen Finger.
We are the danger.